Deutschlandfunk, Information und Musik.
Nationalismus, Krawalle in Belgrad, alte Konflikte und neue Krisen. Die Lage auf dem Balkan ist vorsichtig gesagt heikel. Da ist der ja schon lange schwelende Konflikt zwischen dem Kosovo und Serbien, das den Kosovo nach wie vor nicht anerkennt. Nach Vermittlungen von Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron soll es heute nun weitere Gespräche geben zwischen dem serbischen Präsidenten Vučić und dem kosovarischen Regierungschef Hoti. Ausgang ungewiss. Und in Belgrad gibt es seit Tagen heftige, teils gewaltsame Proteste gegen Präsident Vučić. Die richten sich allerdings gegen dessen Corona-Politik. Aber auch nationalistische Stimmen spielen da offenbar eine Rolle. Serbische Nationalisten werfen Vučić Verrat vor, weil er sich nach der deutsch-französischen Vermittlung auf die Gespräche mit dem Kosovo einlässt. Und dann ist da auch noch ein historischer Gedenktag, der 25. Jahrestag des Völkermords, als serbische Einheiten in Srebrenica tausende Bosniaken töteten. Marie-Janine Kalik ist Historikerin, Professorin für ost- und südosteuropäische Geschichte an der Uni München. Als eine der besten Balkan-Expertinnen war sie auch immer wieder als Politikberaterin tätig. Schönen guten Morgen, Frau Kalik.
Guten Morgen.
Der Genozid vor 25 Jahren wirkt wie ein enormer Schatten über den unterschiedlichen aktuellen Konflikten und Krisen. Also der Gedenktag scheint jedenfalls die Konflikte erst recht anzuheizen. Warum ist das so? Warum ist der Völkermord von Srebrenica immer noch so aktuell?
Ja, der Völkermord in Srebrenica wird in der Region ganz unterschiedlich erinnert und auch verstanden. Für die Bosniaken ist das ein zentrales, traumatisches Ereignis. Nicht nur, weil so viele Menschen in so großer Zahl systematisch ermordet worden sind, sondern auch, weil Srebrenica das Versagen der Staatengemeinschaft versinnbildlicht. Also die Tatsache, dass sich die Bosniaken von der europäischen Gemeinschaft und allen anderen im Stich gelassen gefühlt haben. Dieses Ereignis ist bei den Bosniaken Teil der kollektiven Identitätsfindung geworden, also Bestandteil ihres Selbstverständnisses und in gewisser Weise auch ein Gründungsmythos für den bosnischen Staat, so wie sie ihn verstehen. Und das heißt, dass sich mit Srebrenica kollektive Identität verbindet, aber auch das Bild einer kollektiven Feindschaft und einer Erbfeindschaft geradezu gegenüber den Serben.
Ja, dass die Wunden eines solchen Völkermordes nicht so schnell verheilen können bei den Angehörigen der Opfer, ist klar. Aber wenigstens juristisch ging es ja schon voran. Also die Verantwortlichen des Mordens in Srebrenica sind mittlerweile als Kriegsverbrecher verurteilt. Warum aber kommt immer noch keine wirkliche Aufarbeitung oder Versöhnung in Gang?
Das Problem ist, dass in Den Haag die Hauptkriegsverbrecher vor Gericht standen und verurteilt wurden. Auch in den Nachfolgestaaten haben ja Prozesse stattgefunden und insgesamt sind schon 47 Personen im Umfeld von diesen Srebrenica-Ereignissen verurteilt worden. Aber es hat natürlich eine sehr viel größere Anzahl von Personen gegeben, die daran mitgewirkt haben, wenigstens gewusst, wenn nicht vorbereitet oder sogar mit der Waffe in der Hand daran teilgenommen haben. Die laufen zum Teil eben frei herum und nicht nur das, die bekleiden öffentliche Ämter in Bosnien und es sind teilweise Straßen und Schulen nach ihnen benannt. Das ist eine schwerende Wunde im öffentlichen Gedenken und im Selbstverständnis der Bosniaken und wird auch sehr stark politisiert von beiden Seiten, denn auf serbischer Seite gibt es keine Anerkennung dieses Völkermordes. Es wird zwar offiziell eingestanden, dass dort massive Verbrechen stattgefunden haben, aber die Planungsabsicht, also sprich der Völkermord an sich, wird ja geleugnet. Und solange das so ist, weigern sich die Bosniaken, zumindest soweit sie auch national denken, mit den Serben überhaupt über dieses Ereignis richtig zu verhandeln.
Und in Serbien, um jetzt zu den aktuellen Krisen und Konflikten zu kommen, in Serbien, dem Land der Täter von Srebrenica, gibt es nun schon seit Tagen heftige Unruhen, Demonstrationen gegen den gerade erst wiedergewählten Präsidenten Vučić und seine Corona-Politik. Aber es geht da ja offenbar um mehr. Srebrenica einerseits, die Gespräche mit dem Kosovo andererseits. Was sind das für Leute, die da ja bis hin zu Straßenschlachten protestieren in Belgrad? Was treibt sie an?
Also es gibt in Serbien ein sehr großes Potenzial an Unzufriedenen. Da sind zum einen die Verlierer der Transformation, also diejenigen, die durch die Wirtschaftsreformen verloren haben, ihre Jobs verloren haben, um ihre Existenz fürchten, die vielen Rentner, die am Rande des Existenzminimums leben. Das ist ein großes Potenzial an sozial Unzufriedenen. Und dazu gesellt sich so ein Gefühl von der Staatengemeinschaft, insbesondere von Europa, schlecht behandelt worden zu sein. Man sieht es ja immer so, dass der Westen versucht, die Serben abzustrafen und zu erniedrigen. Auch dieser ganze Diskurs um Srebrenica und Genozid wird so verstanden als ein einseitiges politisches Instrumentarium, um die Serben zu bestrafen, die ja selber in der eigenen Wahrnehmung auch sehr viel verloren haben, nicht nur Menschen im Krieg, sondern eben auch einen Teil ihrer Bevölkerung, als die jetzt als Minderheiten in Kroatien und in Bosnien leben. Da gibt es eine sehr große Unzufriedenheit, die sich jetzt ein Ventil sucht, wobei die Corona-Beschränkungen nur ein Anlass sind. Und da kommen ganz, ganz unterschiedliche Motive zusammen, unter anderem eben auch das jetzt mit den beginnenden Gesprächen über Kosovo, bei denen viele einfach denken, dass Vučić gezwungen wird, vom Westen Kosovo aufzugeben, was ja als das nationale Herzland, die Wiege der serbischen Nation begriffen wird.
Also die Proteste richten sich schon sehr deutlich gegen den Präsidenten, gegen Vučić, aber der wurde doch gerade erst im Juni mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt. Ist das ein Widerspruch?
Nein, das ist kein Widerspruch, denn Vučić hat in den letzten Jahren das politische System Serbiens ziemlich umgemodelt und ein autoritäres System aufgebaut, das ziemlich dem von Putin und Erdogan ähnelt. Das hat ihm gewisse Handlungsfreiheit gegeben, aber auch viele Menschen gegen sich aufgebracht. Auch die Medienfreiheit ist ja de facto stark eingeschränkt worden und in einer Situation, in der es allen Menschen schlecht geht und in dem alle, also sehr viele Menschen fürchten, dass die Lage einfach noch schlechter wird, richtet sich der Protest natürlicherweise gegen denjenigen, der das repräsentiert, und das ist eben Präsident Vučić.
Sie hören den Deutschlandfunk, Information und Musik am Sonntagmorgen im Gespräch mit der Historikerin und Balkanexpertin Marie-Janine Kalik. Frau Kalik, angesichts dieser ja in vielfacher Hinsicht extrem angespannten Lage auf dem Balkan stellt sich ja die Frage, welche Perspektiven es da jetzt gibt. Also nach der Vermittlung von Merkel und Macron wollen heute nun die Regierungschefs von Serbien und Kosovo weitere Gespräche führen. Ist das ein Hoffnungsschimmer?
Also auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass diese Gespräche jetzt überhaupt mal wieder angefangen haben. Denn diese Gespräche über Normalisierung zwischen den beiden Ländern haben 2011 begonnen und wurden Ende 2018 unterbrochen. Die Nichtbeziehungen zwischen Kosovo und Serbien sind der wichtigste Stolperstein für die gesamte Region bei der Annäherung an die Europäische Union bis zur Vollmitgliedschaft. Serbien verhandelt ja bereits über die Mitgliedschaft. Und wenn dieser Stolperstein nicht ausgeräumt wird, dann kann es für beide Staaten letztlich auch keine Mitgliedschaft geben. Und insofern ist das schon mal ein guter Anfang, dass diese Gespräche wieder angefangen haben, die ja durchaus auch schon konkrete Ergebnisse erzielt hatten. Etwa 30 Abkommen sind da schon geschlossen worden, allerdings die meisten noch nicht richtig umgesetzt. Und das andere, was ich, glaube ich, auch positiv sehe in dem Zusammenhang, ist, dass jetzt die Europäische Union wieder das Steuer in die Hand genommen hat. Es war ja vor kurzem die US-Administration unter Trump, die versucht haben, da eine Vermittlung in Gang zu kriegen. Das ist gescheitert und das hat die Europäer düpiert. Und Kosovo liegt in Europa und Serbien auch und die Zukunft ist dort. Und deshalb ist es auch wichtig, dass die EU da jetzt wieder die Initiative ergriffen hat.
Von französischer Seite hieß es ja nach den Vermittlungsgesprächen am Freitag, die Anerkennung des Kosovo durch Serbien sei nach wie vor die Hauptschwierigkeit. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist sicherlich so, denn Vučić steht unter enormem Druck, nicht zuletzt durch diese Proteste, die sich da jetzt gewaltsam entladen. Und es ist eigentlich für alle Politiker aller politischen Schattierungen ein Ding der Unmöglichkeit, offiziell dem Wählerspektrum zu erklären, dass Kosovo aufgegeben wird und anerkannt. Und trotzdem könnte es ja so sein, dass mit Kosovo ein Normalisierungsprozess in Gang kommt, der so weit reicht, dass Serbien Kosovo faktisch durch bestimmte Vereinbarungen anerkennt, ohne das offiziell zu sagen. Da gibt es ein Vorbild, und das ist der Grundlagenvertrag in Deutschland gewesen, als die Bundesrepublik mit der DDR zu Beginn der 70er Jahre bestimmte Abkommen geschlossen hat, die faktisch auf die Anerkennung hinausliefen, ohne dass diese Anerkennung tatsächlich vollzogen wurde. Und das könnte man sich, wenn man ganz optimistisch wäre, durchaus auch für Serbien und Kosovo vorstellen.
Merkel und Macron versuchen also zu vermitteln auf dem Balkan und jetzt wird wenigstens weiter geredet. Aber wie ist es grundsätzlich? Welche Rolle können Vermittler von außen die vielbeschworene internationale Staatengemeinschaft überhaupt noch spielen in der Region? Die haben ja schon im Jugoslawienkrieg damals leider vor allem glücklos agiert, oder?
Das ist richtig, aber die Situation ist jetzt eine ganz andere. Erstmal wird nicht geschossen und das ist eine gute Voraussetzung für auch Vermittlung von außen. Und dann haben wir jetzt ja den europäischen Erweiterungsprozess. Die EU hat erklärt, dass sie alle Staaten der Region, und das schließt Serbien und Kosovo ein, im Prinzip unter bestimmten Bedingungen als Vollmitglieder aufnehmen wird. Und das gibt ihr eine gewisse Handlungsmacht, die schöne Konditionalität. Also die Staaten müssen gewisse Bedingungen erfüllen, damit sie aufgenommen werden. Das im Zusammenhang auch mit der Tatsache, dass die Europäische Union im Moment der wichtigste Außenhandelspartner, Wirtschaftspartner und politische Partner der Länder ist, gibt der Europäischen Union einen gewissen Einfluss, wenngleich nicht in allen Fragen, denn wir sehen, wie schwierig das ist. Und die Konditionalität kann sicherlich nicht alle Probleme lösen, aber am Ende des Tages ist es in beiden Ländern so, dass man die Zukunft in Europa sieht und eben nicht außerhalb.
Sagt Marie-Janine Karlik, Historikerin und Balkanexpertin an der Ludwig-Maximilians-Uni München. Vielen Dank für das Interview, das wir übrigens schon vor der Sendung aufgenommen haben.